Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Guten Tag, ich bin Isabella Kohler. Schön, dass Sie dabei sind. Und das ist Michelle Obama, hier mit ihrem Husband Barack, History Reloaded. Beide gemeinsam läuten gerade das ein, was verzückte Beobachter später als Rausch bezeichnen werden.
America, hope is making a comeback.
Democracy isn't just a bunch of abstract principles and dusty laws and some book somewhere. It's the values we live by. It's the way we treat each other, including those who don't look like us or pray like us or see the world exactly like we do.
This is our time to stand up for what we know in our hearts is right. It's up to us to remember what Kamala's mother told her. Don't just sit around and complain. Do something.
America, hope is making a comeback. Do something. Pop-Konzert-Feeling. Die Hoffnung ist wieder da. Denn die Obamas sind wieder da. Wenn auch nur kurz für einen umjubelten Auftritt beim Parteitag der Demokraten im August. Tut was, wenn ihr etwas verändern wollt. Die Vereinigten Staaten im Wahlkampf fiebern auf den 5. November, Präsidentschaftswahl. Und Michelle und Barack mittendrin auf der politischen Bühne.
Michelle Obama, das Comeback der Hoffnung.
Selbstbewusst, humorvoll und elegant sorgte Michelle Obama ab 2009 für frischen Wind im Weißen Haus und für das Gegenteil von Spießigkeit an der berühmtesten Adresse der Welt. Die erfolgreiche Anwältin und Stilikone wurde binnen kurzer Zeit eine Kult-First Lady und noch dazu, laut Talkerin Oprah Winfrey, die coolste aller Zeiten. Michelle Obama, bis heute eine der beliebtesten Frauen in den USA. Und unser Thema heute.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat. Pants with the stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz.
Auf dem jüngsten Parteitag der US-Demokraten darf das Thema Donald Trump natürlich auch nicht fehlen. Was könnte er mit den sogenannten Black Jobs von MigrantInnen gemeint haben? Das Präsidentenamt etwa?
Who's gonna tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs, those black jobs, one of those black jobs, those black jobs, one of those black jobs, those black jobs, one of those black jobs. Who's gonna tell him that the job might be one of those black jobs?
I'm here to do my black job.
Yes, we can. Ja, wir können's. Mit diesem Slogan wurde Barack Obama 2008 zum ersten schwarzen US-Präsidenten gewählt. Auf dem Parteitag der Demokraten hat er den Spruch jetzt auf Kamala Harris umgemünzt. Yes, she can. Ja, sie kann's. Obama will Harris als erste Frau im Weißen Haus und auch Michelle Obama wirbt für sie.
Amerikas bekanntestes Powerpaar ist zurück auf der politischen Bühne. Michelle und Barack Obama schwören die Demokraten in ihrer Heimatstadt Chicago auf einen harten Wahlkampf ein und nutzen dafür ihr altes Motto, Hoffnung.
Amerika,
die Hoffnung ist zurück. Sie machen aber auch deutlich, es wird ein knappes Rennen werden. Wir müssen aufstehen, nicht nur für unsere Freiheit, sondern für Anstand und Menschlichkeit, für Respekt, Würde und Mitgefühl. Sitzt nicht rum und jammert, tut etwas. Die Delegierten feiern sie laut und lange. Auf diesem Parteitag deutlich im Fokus Frauen und ihre Themen.
Die Tagesschau vom 21. August. Wir stellen Ihnen heute in den Archiven von Deutschlandfunk Kultur Michelle Obama vor, US-amerikanische Rechtsanwältin und Autorin. Sie war als Ehefrau des 44. US-Präsidenten Barack Obama von 2009 bis 2017 die First Lady der Vereinigten Staaten. Und sie wurde, noch vor Kamala Harris, als aussichtsreichster Ersatz für Joe Biden gehandelt, winkte aber dankend ab. Rüdiger Paulert im Deutschlandradio über Michelle Obama kurz vor ihrem Sprung zur First Lady am 20. Januar 2009.
So please help me introduce and welcome to you the next president of the United States of America, my husband Barack Obama.
Sie ist die starke Frau an seiner Seite, Michelle Obama, 44. Sie hat an den besten Universitäten studiert, Princeton und Harvard. Sie ist promovierte Juristin. Und bis vor kurzem hat sie als Vizepräsidentin für die Außenbeziehungen der Chicagoer Universitätsklinik mehr als $300.000 im Jahr verdient. Zurzeit ist sie freigestellt für den Wahlkampf ihres Mannes und um sich um ihre gemeinsamen Kinder kümmern zu können. Zwei Töchter im Alter von 7 und 10. Am politischen Erfolg ihres Ehemannes Barack hat die intelligente Michelle engagiert mitgearbeitet. Sollte er gewinnen, wird sie als First Lady mit ins Weiße Haus ziehen. In der heißen Phase des Nominierungswahlkampfes der Demokraten hielt sie so manche Wahlkampfrede. Ihr Signal war immer klar. Sie sprach dabei oft in der Ich-Form oder aber sie sprach von uns und meinte ihren Mann und sich. Ich bin in jeden Landkreis des Staates Iowa gefahren. Nun kenne ich Iowa von vorne bis hinten. Es war eine fantastische Erfahrung. Wir zählten nicht zu den Favoriten und dann hat Barack klar gewonnen.
Barack won Iowa. Clearly.
Wahlkampfauftritte kennt Michelle Obama schon genug. Auch als ihr Mann im Staat Illinois für seinen Sitz im Senat kämpfte, hat sie ihn unterstützt. Doch mit dem erklärten Ziel Weißes Haus wird nun die Auseinandersetzung schärfer. Dies musste auch sie lernen. Nach einem Fehler. Öffentlich erklärte sie, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben als Erwachsene stolz auf ihr Land sei.
For the first time in my adult lifetime, I'm really proud of my country.
Mit diesen Worten trat sie einen Sturm der Entrüstung los und musste danach zurückrudern. Sie sei auch früher schon stolz auf ihr Land gewesen, weil es ihr in diesem Land ermöglicht worden sei, gestützt durch ihr Elternhaus, aus einfachen Verhältnissen so weit zu kommen, korrigierte sie ihre undurchdachten Worte. Gleichzeitig aber begann sie an ihrem Image zu arbeiten. In einer Fernsehsendung von Frauen für Frauen sagte sie:
It's fun to look pretty. I do a little bit of everything.
Es ist schön, gut auszusehen. Ich mache von jedem so ein bisschen. Ich habe auch ein paar teure Sachen. Die bekomme ich von einer großartigen Designerin. Sie achtete schon immer viel auf Stil und Mode. Neuerdings redet sie auch darüber. Außerdem trat sie insgesamt in den letzten Wochen öffentlich seltener in Erscheinung. Trotz dieses Wandels in ihrer öffentlichen Wahrnehmung wird ihr nach wie vor ein großer Einfluss auf die Politik ihres Mannes nachgesagt. Was sie sagt, ist viel wichtiger als bei vielen anderen Kandidaten, die einen längeren Werdegang hatten. So Rachel Marsden, die für die konkurrierenden Republikaner Wahlkampfstrategien entwickelt. Barack Obama bezeichnet seine Ehefrau Michelle wohl auch deshalb als seinen Fels und weiß, dass sie mit ihm auch immer im übertragenen Sinne auf Augenhöhe spricht.
Michelle Obama, geboren am 17. Januar 1964, wuchs in einem Stadtviertel im Süden Chicagos auf. Es waren die Ausläufer der 1960er Jahre. Amerika befand sich inmitten eines enormen Umbruchs mit ungewissem Ausgang. Die Kennedys waren tot, Martin Luther King Jr. war auf einem Balkon in Memphis umgebracht worden, worauf es im ganzen Land zu Krawallen kam, auch in Chicago. Die kleine Michelle spielte da noch mit ihren Barbie-Puppen und Bausteinen, wie sie in ihrer Autobiografie Becoming schreibt.
Michelle Obama beschreibt, wie sie sich immer wieder in ihrem Leben hinterfragt und wie ihre Eltern sie ermutigt haben, ihren Weg zu gehen. Michelle Obama erzählt von ihren Wurzeln in einer Arbeiterfamilie von der South Side in Chicago, über Princeton, Harvard und ihre Ehe mit Barack Obama bis ins Weiße Haus. Sie erzählt von Hindernissen, die sie überwinden musste. So hatte ihr eine Lehrerin einmal gesagt, dass sie nicht aus dem Holz geschnitzt sei, um in Princeton zu studieren.
Sie wusste nicht, dass mein Bruder da studiert hat. Sie hat mir keine Fragen gestellt. Sie hat nicht versucht, mich zu verstehen. Sie hat nur entschieden, dass mein Traum falsch war.
Lebenserfahrungen. Darum geht's. 426 Seiten hat Becoming. Dabei offenbart die ehemalige First Lady auch sehr persönliche, schmerzvolle Erfahrungen, als sie nicht schwanger wurde. Sie erzählt über eine Fehlgeburt, die sie hatte und dass ihre beiden Töchter durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden. Das erwähnt sie nicht einfach so, sagt die ehemalige First Lady im Interview mit ABC. Sie will damit eine Botschaft senden.
Es ist das Schlimmste, was wir Frauen einander antun, dass wir nicht ehrlich miteinander über unsere Körper und wie sie funktionieren reden.
Michelle Obama ist ein Vorbild für viele Frauen in den USA. Sie weiß das und nimmt diese Rolle an. Sie will Gespräche anstoßen, vor allem auch bei Frauen. Deshalb schreibt sie auch darüber, dass sie und ihr Mann zu einer Eheberatung gegangen sind. Das Vorzeige-Ehepaar will vermitteln, dass eine gute Ehe harte Arbeit ist.
Ich habe gelernt, dass mein Glück in meinen Händen liegt. Ich habe angefangen, mehr Sport zu machen, habe mehr um Hilfe gebeten und habe aufgehört, mich schuldig zu fühlen.
Und immer wieder muss sie sich beweisen, sich rechtfertigen. Im Wahlkampf wird sie von einigen als wütende schwarze Frau bezeichnet. Ihr wurde unterstellt, ihr Land nicht genug zu lieben. Diese Erinnerungen gehen ihr bis heute an die Knochen, gibt Michelle Obama zu. Sie strengt sich an, arbeitet hart am No-Drama-Obama-Image. Es gibt keine Skandale. Alles läuft von außen besehen wie ein gut geöltes Uhrwerk, als die Obamas First Family sind. Das war aber kein Zufall, macht Michelle Obama klar. Das sei ihnen nicht einfach so in den Schoß gefallen. Michelle Obama wird in der Zeit im Weißen Haus zur Ikone in den USA, zum Vorbild, zur Motivation. Junge Frauen an ihrer ehemaligen Uni sagen, was die erste schwarze First Lady der USA für sie bedeutet.
Sie inspiriert uns, alle, die sich für Princeton bewerben, die hier studieren, jedes kleine Mädchen in den USA. Sie ahnt nicht mal, wie wichtig sie ist.
Danke, von ganzem Herzen. Hoffentlich kann ich ihr das mal persönlich sagen. Danke.
Solche Aussagen bewegen Michelle Obama und sie zeigt es. Sie bleibt die nahbare Frau, die sie auch im Weißen Haus war. Die Frau, die Menschen in den Arm nimmt, mit ihnen lacht und weint. Mit der Buchveröffentlichung sagt sie eins wieder und wieder. Nein, sie will nicht kandidieren. Nein, sie will nicht US-Präsidentin werden. Das wünschen sich zwar viele Menschen, aber es ist nicht ihr Ziel, nicht ihr Leben.
Als Frau weiß man, wo man am besten ist, was man machen will, worin man gut ist. Ich wollte nie Politikerin sein. Ich will etwas tun, Dinge verändern. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und Politik ist einfach nicht mein Ding.
Erstmal tourt sie jetzt durch die großen Arenen in den USA. Sie will Menschen inspirieren, Vorbild sein. Und sie entzaubert ein bisschen den Mythos Michelle Obama, verankert ihn in der Wirklichkeit, weil sie ganz einfach ihre Geschichte erzählt.
Martina Butler berichtete 2016 aus den USA über die da gerade erschienene Autobiografie der First Lady Michelle Obama. Im selben Jahr zog meine Kollegin Britta Bürger in Deutschlandfunk Kultur im Gespräch Zwischenbilanz der Zeit der Obamas im Weißen Haus im Allgemeinen sowie der First Lady im Besonderen, welche schon in ihrer Kindheit nicht aufhören konnte, sich zu fragen, bin ich gut genug? War sie's?
Michelle Obama hat sich natürlich genau überlegt, mit welchem Bild sie und ihre Familie in die Geschichte eingehen wollen. In ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten hat sie deutlich Frauensolidarität demonstriert. Einzig Hillary Clinton traue sie zu, die gläserne Decke zu durchbrechen.
Leaders like Hillary Clinton, who has the guts and the grace to keep coming back and putting those cracks in that highest and hardest glass ceiling until she finally breaks through. Lifting all of us along with her.
Michelle Obama gab sich darüber hinaus sehr persönlich, sehr emotional.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn.
Sie wache jeden Morgen in einem Haus auf, das von Sklaven gebaut wurde, sagte Michelle Obama fast unter Tränen. Heute spielten ihre hübschen, klugen, schwarzen Töchter mit ihren Hunden im Garten des Weißen Hauses. Klar, auch diese Rede ist eine Inszenierung. Wie also wollen die Obamas in die Geschichtsbücher eingehen? Darüber möchte ich mit Constanze Stelzenmüller sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Publizistin, USA-Expertin, derzeit beim Think Tank Brookings Institution in Washington. Ich grüße Sie, Frau Stelzenmüller.
Grüße Sie.
Hat sich Michelle Obama mit ihrer Rede mehr als jemals zuvor aus der Deckung gewagt?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das war die Kulmination einer Entwicklung, die man schon länger beobachten konnte. Ich glaube, sie hat in den letzten Monaten das Ende des Tunnels in Aussicht ihre Stimme gefunden, mehr als früher. Man hat bei ihr besonders, mehr noch als bei ihrem Mann, der, glaube ich, noch beherrschter und kontrollierter ist, gemerkt in den ersten Jahren von Barack Obamas Amtszeit, wie sehr sie das auch belastet hat. Aus Gründen, die ich sehr nachvollziehbar finde. Die beiden haben noch vor seinem Amtsantritt während des Präsidentschaftswahlkampfs 2008 mal ein Interview gegeben in Chicago, wo sie auch deutlich machte, wie sehr sie die Vorstellung belastet, in dieser Blase zu leben mit ihren beiden damals noch recht kleinen Töchtern, umgeben von Sicherheitsbeamten und 7 Tage in der Woche 24 Stunden bewacht. Und sie hat in den letzten Monaten vor allen Dingen sogenannte Commencement Speeches gegeben. Das sind Reden, mit denen man die Studenten am Ende ihres Universitätsabschlusses für die Welt vorbereitet, ermahnt, das Richtige zu tun und was aus dem Leben zu machen. Und da hat sie immer wieder sehr, sehr persönlich gesprochen. Aber das hier war schon eine sehr große Rede. Und es gab ja auch Leute, die gesagt haben, auf Twitter und anderswo, diese Frau hätte eigentlich eine eigene politische Karriere verdient.
Ja, die wolle man jetzt eigentlich lieber als Präsidentin, habe ich auch gelesen bei Twitter.
Vorstellen kann man sich das.
Das Paar hat sich lange eher bedeckt gehalten. Erst vor 2 Monaten wurden ja auch Fotos von Barack Obama veröffentlicht, die ihn in sehr privaten Momenten zeigen. Vor einer Woche hat Michelle Obama in einer Late-Night-Show Karaoke gesungen. Was meinen Sie denn, warum wir gerade jetzt diese private Seite des Paares so massiv mitbekommen?
Also auch da würde ich sagen, ich beobachte das schon ein bisschen länger. Sie war ja auch zum Beispiel auf der Ellen DeGeneres Show und hatte mit Ellen DeGeneres eine Tanzeinlage gemacht, die durchaus eindrucksvoll war. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und sie hat sich für die Sachen, die ihr am Herzen liegen, jede First Lady übernimmt ja hier traditionell so ein paar karitative Engagements. Bei ihr war das Ernährung und Schulen und die Qualität der Schulen. Und da hat sie eigentlich immer relativ persönlich gesprochen. Aber man merkt natürlich auch, dass bei beiden das jetzt so ein bisschen langsam, wo eben das Ende des Amtes in Sicht ist, so ein bisschen eine Last abfällt und die beiden etwas entspannter sind, weil jetzt der nächste Teil ihres Lebens anfängt.
Ernährung und Bildung haben Sie als Stichwort genannt. Aber das sind ja eigentlich auch die klassischen weichen Frauenthemen. War die Rede politisch genug?
Ich würde sagen, die Rede war hochpolitisch. Und um nochmal zu den Frauenthemen zu kommen, man wird sich erinnern, dass die gegenwärtige, demnächst zu kürende Präsidentschaftskandidatin der Demokraten fürchterlich beschimpft wurde vor Jahren, als sie als Ehefrau von Bill Clinton in dessen ersten Amtszeit sich anschickte, auch politische Rollen auszufüllen. Mhm. Seitdem ist man gerade als demokratische Präsidentschaftsgattin gut beraten, wenn man sich in diesem Bereich sehr vorsichtig bewegt. Aber jeder Amerikaner, der die Geschichte von Michelle Obama kennt, weiß, dass sie eine sehr gut ausgebildete, sehr erfolgreiche Staranwältin war und dass Barack Obama in ihrer Firma Praktikant war, als er sie zum ersten Mal um ein Date gebeten hat. Ich glaube nicht, dass Michelle Obama ihr Gehirn vor 8 Jahren an der Pforte des Weißen Hauses abgegeben hat. Das glaubt niemand. Aber nochmal zu der Rede. Ich glaube, diese Rede war hochpolitisch. In Amerika verbindet eine gute politische Rede das Private mit dem Politischen. Sie hat gesagt, Hillary Clinton ist der Grund, warum meine Töchter jetzt der Überzeugung sind, auch sie können Präsident werden. Politischer geht's gar nicht.
Und was hat sie zu Donald Trump gesagt?
Zu Donald Trump hat sie sich indirekt geäußert, aber jeder wusste ganz genau, was sie meinte. Sie hat Politik kritisiert, die alles nur schwarz-weiß sehe. Und es gehe eben nicht, komplexe politische Führungsaufgaben auf 140 Zeichen zu reduzieren. Damit hat sie natürlich ganz klar auf die Angewohnheit von Donald Trump angespielt, politische Ereignisse und auch die Äußerung seiner Gegner auf Twitter zu kommentieren, nicht immer mit fehlerfreier Rechtschreibung im Übrigen.
Was sagen Sie, Frau Stelzenmüller, wie wird man sich an die beiden erinnern?
Ich glaube, man wird 2 Dinge sagen. Präsident Obama ist in manchen seiner außen- und sicherheitspolitischen Vorhaben durchaus gescheitert. Teilweise war seine Politik nicht kraftvoll genug, zu intellektuell verdreht. Er hat zu lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht und dann 2 Schritte zurück, wie bei der Syrien-Politik. Das ist die eine Seite. Aber ich glaube, was auch bleiben wird, ist eine Amtsführung und eine Amtsführung auch als Ehepaar zusammen mit Michelle Obama, die von großer Lauterkeit, Gradlinigkeit, gänzlichen Freiheit von Korruption, Dünkel oder Eitelkeit geprägt war und die, je näher der Zeitpunkt des Auszugs aus dem Weißen Haus rückt, desto häufiger hört man das hier in Washington. Was die Obamas doch für ein bemerkenswert kluges, ebenbürtiges und eindrucksvolles Ehepaar waren. Ich glaube, insofern haben beide Obamas, Barack und Michelle, der Präsident und die Präsidentengattin, sehr viel für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß in diesem Land getan. Und das wollte man ihnen, glaube ich, für immer anrechnen.
Wie die Obamas an ihrem Geschichtsbild feilen und was von ihnen als Paar bleibt, hat Constanze Stelzenmüller vom Think Tank Brookings Institution beleuchtet. Besten Dank nach Washington.
Die Obamas arbeiteten im Weißen Haus an ihrem Traum von Gleichberechtigung für People of Color. Respekt war das Mindeste, was ihnen auch ihre Kritiker dafür zollten. Und mächtige Vorfahren hatten ihnen ihren Weg geebnet. Vor allem einer von ihnen. I have a dream. Gleich mehr. Schon die junge Michelle Obama, deren Familie von Sklaven abstammte, wusste, dass, Zitat, unsere Hautfarbe uns verletzlich macht. Das war etwas, womit wir immer umgehen mussten. Zitat Ende. In was für ein Amerika wurde Michelle geboren, dass sie sich so selbstbewusst entwickeln konnte und dass sie letztlich auch ihre Aufstiegschance bekam? Michelle Obama über den Bürgerrechtler Martin Luther King.
Der Kampf von Reverend Dr. Martin Luther King Jr. für Gerechtigkeit erforderte Geduld und Ausdauer, Führungsstärke und Mitgefühl sowie eine Liebe zur Menschheit, die wir alle anstreben sollten.
Ein unvollendeter Traum, Martin Luther King. Hören Sie einen Ausschnitt aus der Sendung aus den Archiven vom 26. August 2023. I have a dream.
I have a dream.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
Der 28. August ist der Jahrestag der berühmten I Have a Dream-Rede von Martin Luther King. Am 28. August 1963 hatte der Bürgerrechtler vor mehr als 250.000 Menschen seine Zukunftsvision von einer Gleichstellung aller Afroamerikaner verkündet.
Ein unvollendeter Traum. 60 Jahre Martin Luther King.
Oh, a happy day.
This nation will rise.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?
Eines Morgens werden wir fragen, wo in ewiger Dämmerung finden wir Licht? Unsere Kämpfe, unsere Verluste, zählt das alles nicht? Wir konnten manchen Drachen besiegen. Wir erkannten die trügerische Ruhe im Frieden und auch, dass das, was recht ist, nicht immer gerecht ist. Und doch, trotz aller Sorgen, gehört uns der Morgen. Den Bruch unserer Nation haben wir überstanden. Dass wir sie einen müssen, haben wir verstanden. Wir sind Kinder eines Landes und einer Zeit, in der ein mageres, schwarzes Mädchen, Nachkomme von Sklaven und erzogen von einer ledigen Mutter, davon träumen kann, Präsidentin zu werden, um nun Verse für einen Präsidenten vorzutragen.
Only to find herself reciting for one.
We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Yes.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
Yes.
I have a dream. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Am 3. April 1968 nimmt Martin Luther King, der 39-jährige, charismatische Prediger und Anführer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, den Streik der Mühlmänner in Memphis zum Anlass, dort eine Rede zu halten.
The issue is injustice.
Das Problem heißt Ungerechtigkeit.
The issue is the refusal of Memphis.
Das Problem ist die Weigerung der Stadt Memphis, fair und ehrlich im Umgang mit ihren Angestellten zu sein, mit ihren Müllarbeitern.
Who happen to be sanitation workers.
Martin Luther King plant einen Marsch gegen die Armut. So wie er im August 1963 Hunderttausende zum Freiheitsmarsch gegen die Rassentrennung und für Bürgerrechte mobilisierte und in Washington seine berühmte I Have a Dream Rede gehalten hatte, so soll es wieder einen Marsch der 100.000 geben.
We'll walk hand in hand.
Den einen gilt der junge Friedensnobelpreisträger als Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Den anderen als Hassfigur. Seine Rede in Memphis ist durchsetzt von Todesahnungen. King spricht von Drohungen, die er von einigen weißen Brüdern bekommen habe, wie er sagt. Er indes habe auf dem Gipfel des Berges gestanden und das gelobte Land gesehen. Er mache sich keine Sorgen.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now.
Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir nichts aus. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen, und ich habe hinübergesehen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch, aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich, heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.
Mahalia Jacksons Precious Lord, Take My Hand läuft leise im Hintergrund im dritten Stock des Lorraine Motels, das heute eine Gedenkstätte ist. Im ehemaligen Zimmer 306, das hinter einer Glasscheibe zu sehen ist, liegt eine rötliche Decke aufgeschlagen auf dem Bett. Eine Keksdose steht auf dem Tisch, eine Kaffeetasse, eine Tüte Milch. Die Aschenbecher quellen über von Zigarettenkippen.
Ever we
Die letzte Station im Leben des Martin Luther King. Ausgelassen sei die Gruppe um ihn herum gewesen, als sie sich alle fertig machten zum Abendessen, heißt es. Martin Luther King tritt auf den Balkon, scherzt mit Jesse Jackson, der unten auf dem Parkplatz steht und nach oben ruft: Ich brauche keinen Schlips zum Abendessen, ich hab verdammt Hunger. Dann kracht der Schuss. Ein einziger, einzelner Schuss. Es ist 18.01 Uhr.
This is an NBC News Hotline special report. Here is Don Hickman in Memphis.
Dr. Martin Luther King Jr. was shot outside a Memphis motel this afternoon. His condition is not known at this time.
Good evening. Dr. Martin Luther King has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Dr. King, 39 years old, was shot and fatally wounded as he stood on the balcony of a Memphis hotel.
Der Führer der Bürgerrechtsbewegung.
A shot was fired from across the street.
Die Szene war Memphis, Tennessee.
Martin Luther King has been shot at the Lorraine. Back in, he has been shot.
Okay, TAC 10 advising, King has been shot, 604.
Martin Luther King stirbt noch auf dem Balkon. Ein Kranz hängt heute an der Brüstung vor der Stelle, an der er wortlos zusammensank. Charles McKinney sagt, es war ehrlich gesagt ein Wunder, dass Martin Luther King überhaupt so lange lebte, angesichts der vielen fehlgeschlagenen und angedrohten Attentate.
4. April 1968. Gewaltsamer Tod des Martin Luther King mit nur 39 Jahren. Michelle und Barack Obama im Weißen Haus. Der Baptistenpastor King wäre stolz gewesen angesichts der Erfüllung eines solchen Traums nur 40 Jahre später.
Sie ist die letzte Instanz bei meinen Entscheidungen. So beschreibt Barack Obama die Rolle seiner Frau von Michelle Obama. Sie wird in wenigen Tagen die First Lady der USA sein und sie wird eine revolutionäre First Lady sein. Das meint der Amerika-Korrespondent des Berliner Tagesspiegels, Christoph von Marschall. Er hat ein Buch über Barack Obama geschrieben und dieses Buch gerade um ein Michelle Obama-Kapitel erweitert. Christoph von Marschall ist jetzt für uns am Telefon. Michelle Obama wird ja die erste afroamerikanische First Lady sein, das ist ja eigentlich schon Revolution genug. Welche anderen Gründe haben Sie denn für Ihre Prophezeiung? Das wird eine revolutionäre First Lady.
Das bezieht sich sowohl auf Ihre Biografie, die Sie bereits angesprochen haben, aber auch auf Ihren Stil. Von der Biografie, es ist ja nicht nur die erste schwarze First Lady, was in der Tat bereits revolutionär genug wäre. Sie ist im Gegensatz zu ihrem Mann Barack Obama auch Nachkommen von Sklaven. Das muss man sich einmal vorstellen. Innerhalb von einem guten Jahrhundert von einer Sklavenfamilie zur Vorbildfunktion im Weißen Haus und das mit dunkler Hautfarbe. Sie ist aber auch von ihrem ganzen Auftreten und Stil her revolutionär. Michelle Obama nimmt den Mund ziemlich voll. Sie spricht auch ziemlich ungeschminkt. Zumindest hat sie das am Beginn des Wahlkampfs getan, bis sie von den Beratern etwas gebremst wurde. Das staunende Amerika hörte von ihr Sätze, wo sie sich über ihren Mann lustig macht, über dessen Rockstar-Image. Zum Beispiel sagt, er ist ein Juraprofessor, er ist ein Bestseller-Autor, er ist sozusagen der Superstar. Wie bringe ich das in Einklang mit dem Typen, der bei mir zu Hause wohnt?
Das passt gar nicht zusammen.
Er hat im Wahlkampf auch gesagt, ihr Mann, Barack Obama, der künftige Präsident, das sei ein Typ, der morgens manchmal schlechte Laune habe und unangenehm aus dem Mund rieche. Das ging natürlich manchen Politikberatern schon etwas zu weit. Also diese ungeschminkte Sprache, dieses mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und sozusagen die Alltagsgefühle jedes Menschen ansprechen. Das ist eben auch revolutionär am Stil der künftigen First Lady Michelle Obama.
Aber das hatte ihr das Obama-Team doch schon im Wahlkampf ausgetrieben. Meinen Sie denn, dass davon etwas wiederkommt jetzt, wenn sie First Lady ist?
Ja, es wird wiederkommen. Der Wahlkampf hatte natürlich auch strategische Hintergründe. Sie sollte den Erfolg von Barack Obama, ihres Mannes, nicht gefährden. Und vor allem diese Bremsung der Art, wie sie redet, die setzte dann ein, als es eben ein bisschen unangenehm für die Obama-Kampagne wurde. Michelle Obama hat zum Beispiel im Wahlkampf gesagt, das war im Frühjahr 2008, dass sie sehr stolz auf die Erfolge ihres Mannes bei den Vorwahlen sei. Und sie hat das so formuliert, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig stolz darauf, Amerikanerin zu sein. Das haben die Republikaner umgedreht. Vorher war sie also nicht stolz, es mangelt ihr an Patriotismus. Diese Reaktionen im Wahlkampf haben dazu geführt, dass man sehr gerade heraus auftreten und ihre Sprechweise versucht hat, etwas zu bändigen. Andererseits wissen auch die Berater sehr wohl, dass Michelle Obama, gerade weil sie so offen sprach, eine Sympathieträgerin war Und das möchte man natürlich nicht verloren geben. Man möchte, dass sie jetzt, wo keine Wahl mehr ansteht, sondern sie erst mal 4 Jahre im Weißen Haus ist, auch wieder ihre Qualitäten ausspielen kann, um das Bild der ersten schwarzen First Lady neu zu prägen.
Was meinen Sie denn, welche Art Rolle wird sich Michelle Obama nun suchen im Weißen Haus? Wird sie politisch aktiv sein, als eine Art Präsidentenberaterin oder doch etwas zurückhaltender auftreten?
Sie wird hochpolitisch sein, aber gerade nicht in dem Sinne, wie man das von Hillary Clinton kannte, dass die sozusagen eigentlich mit am Kabinettstisch sitzen wollte und am liebsten die Gesundheitsreform selber durchgeführt hätte. Michelle Obama hat keinen Ehrgeiz, was diese praktische Politik, was die Reformansätze betrifft. Sie hat aber einen sehr hochpolitischen Ehrgeiz, wenn es darum geht, das Bewusstsein Amerikas neu zu prägen, auch das Selbstbewusstsein der Frauen zu fördern und eben ein neues Bild der schwarzen Frau und der schwarzen Familie in Amerika zu prägen. Sie ist eine hoch erfolgreiche berufstätige Frau. Sie ist eine Harvard-Juristin. Sie hat in Jura promoviert an der Elite-Universität, dank der Förderprogramme, die Amerika ihr zur Verfügung stellte. Sie ist dann in Chicago aufgestiegen bis zur Vizepräsidentin des Universitätsklinikums, nicht als Ärztin, sondern eben als Verwaltungsfrau, die gesamte Außenkommunikation unter sich hatte. Sie hat zum Schluss ein Jahresgehalt von $300.000 verdient. Das heißt, sie hat die meiste Zeit dieser Ehe mehr verdient als ihr Mann, der ja nur Senator war und davor Landespolitiker. Und ein entsprechendes Selbstbewusstsein bringt sie mit und ein entsprechendes Auftreten, das einer erfolgreichen Frau. Und das ist was ganz anderes als das typische Bild der schwarzen Frau in Amerika.
Aber wie kommen die Amerikaner damit zurecht? Es gab letztes Jahr Umfragen, nach der knapp die Hälfte der US-Bürger Michelle Obama ablehnen, vielleicht weil sie gerade so eine starke Frau ist. Und die Süddeutsche Zeitung hat im vergangenen Sommer geschrieben, diese Frau sei vielen Amerikanern unheimlich. Wie stehen denn die Amerikaner heute zu Michelle Obama?
Ja, diese Gefühle, die kämpfen natürlich weiter miteinander. Das ist es ja eben. Wenn jemand ein neues Bild eines eingeführten Topos prägt, dann führt das natürlich auch zu Verunsicherung. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, wie das bisherige Bild der schwarzen Frau in Amerika ist. Das ist einfach geprägt durch viele minderjährige Mütter, die dann ihre Kinder allein erziehen. Die Väter sind außer Haus. Das sind sozusagen Sozialfälle, wo Amerika debattiert, wie viel öffentliche Förderung man in solchen Fällen geben soll oder ob man sie am besten ganz wegnehmen sollte, damit sozusagen gar kein Anreiz da ist, zur Welfare Queen zu werden, zur Sozialhilfekönigin. Und jetzt setzt diese Michelle Obama ein ganz anderes Bild einer sehr sichtbaren, erfolgreichen, gut ausgebildeten schwarzen Frau dagegen, die sich auch ausdrücken kann und sehr offen redet. Natürlich führt das zu einer Verunsicherung, weil hier ein eingängiges Bild ganz neu besetzt und geprägt wird. Und es gibt natürlich auch Leute in Amerika, die nach wie vor Vorurteile gegen die schwarze Rasse haben und denen dieser Erfolg gar nicht so recht ist. Deswegen kämpfen diese Gefühle miteinander und es ist eine große Frage, wie sie sich durchsetzen wird, ob sie sich durchsetzen wird, bei wie vielen. Aber das ist eben gerade das revolutionäre Element, dass sie das versucht.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit dem Amerika-Korrespondenten Christopher Marschall über Michelle Obama in der Rolle der First Lady. Diese Institution der First Lady, die ja eine seltsame Rolle spielt von uns aus gesehen. Wie wichtig ist die eigentlich für die Amerikaner? Haben die zum Beispiel an Laura Bush etwas vermisst?
Diese Rolle ist unheimlich wichtig. Sie ist in der Verfassung ja gar nicht vorgesehen. Aber die Amerikaner nehmen die Präsidentenfamilie, das heißt nicht nur den Präsidenten selbst, auch seine Frau und selbst die Kinder, nehmen sie einfach zum Vorbild und sie geben der Nation Leitung und Führung im Positiven wie im Negativen. Laura Bush war eine sehr brave First Lady, eine bisschen vor allem Hausfrau. Daneben hat sie ihren Beruf als Bibliothekarin ausgenutzt, um Kinder und die Nation dazu zu bringen, wieder mehr zu lesen. Sie ist sehr oft in Bibliotheken aufgetreten, sie hat sehr oft vorgelesen, sie hat sehr oft Kindergärten, Vorschulen und so weiter besucht, um das Lesen wieder in der Nation zu verankern. Aber sie war nicht so auf den ersten Blick eine politische First Lady, mehr ein konservativer Anspruch an die Frauenrolle, die Frau an der Seite ihres Mannes, der die Nation führt. Das ist eben Laura Bush.
Kann man das parteipolitisch zuweisen, ein genereller Unterschied zwischen demokratischen und republikanischen First Ladies? Die einen haben eher die Hausfrauenrolle, die anderen sind politisch aktiver?
Tendenziell kann man das sagen, zumindest für das Bild in der Öffentlichkeit. Man wird aber auch gleich dazu sagen müssen, man darf es nicht zu stringent als eine Regel festsetzen. Natürlich, wenn wir einfach mal in die Geschichte zurückblicken, fallen uns demokratische First Ladies ein, die sehr viel Glamour hatten oder die sehr öffentlich präsent waren. Jackie Kennedy mit ihrer Mode, mit ihren Hüten, mit dem ganzen Glamour, diese Saga von Camelot in Amerika, die das Bild eben der Kennedy-Präsidentschaft mitprägte. Hillary Clinton war eine demokratische Präsidentengattin, die sehr, sehr präsent war und dadurch auch natürlich sehr viele Kontroversen auslöste. Und im Vergleich dazu nehmen wir zum Beispiel mal Nancy Reagan. Nancy Reagan war in dem öffentlichen Auftreten eine sehr zurückgenommene Präsidentengattin, die schon während der Schauspielkarriere von Ronald Reagan den Helden anhimmelte, zu ihm aufschaute, schutzsuchend und so weiter. So hat sie sich auch in der Öffentlichkeit als Präsidentengattin präsentiert. In der Tat aber war sie eine sehr politische Präsidentengattin. Ronald Reagan hat sie als seine wichtigste Beraterin nicht nur bezeichnet, sondern sie war es auch. Sie hat entschieden, wer gehired und gefeiert wird, also wer angeheuert wird an politischem Personal und wer wieder gefeuert wird. Und es gibt auch andere Beispiele für solche konservativen First Ladies, die zwar nach außen keine so Glamour-Rolle spielen oder wichtige politische, aber sehr wohl die Macht in den Händen haben hinter den Kulissen.
Und denken Sie, dass Michelle Obama die bisher modernste, emanzipierteste First Lady der USA werden wird?
Ja, in diesem Sinne, dass sie das Bild der emanzipierten First Lady, das ja Hillary Clinton geprägt hat, dass sie das neu definiert. Emanzipierte First Lady heißt eben nicht mehr bei den politischen Tagesthemen mitmischen und am liebsten am Kabinettstisch sitzen und die tagespolitische Beraterin des Präsidenten sein, sondern eine selbstbewusste Alltagsfrau an seiner Seite, die sozusagen in die Gesellschaft hineinhorcht. Was sind die Sorgen, die Themen, die Nöte der ganz normalen Frauen? So hat sie sich auch im Wahlkampf präsentiert. Ich bin eine berufstätige Frau, eine Mutter, und ich muss ständig die Balance zwischen meiner Mutterschaft und meinem Beruf finden. Da möchte sie stilbildend sein.
Eine revolutionäre First Lady über Michelle Obama im Weißen Haus habe ich mit dem Journalisten Christoph von Marschall gesprochen. Sein Buch über Barack Obama wird Mitte Januar neu herauskommen, dann erweitert um ein Michelle Obama-Kapitel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Berufstätig, Mutter und Revolutionär. First Lady Michelle Obama. Christoph von Marschall, USA-Korrespondent des Tagesspiegel im Januar 2009, im Gespräch mit meinem Kollegen Frank Mayer. 4 Tage bevor mit Barack Obama der erste afroamerikanische Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde.
Michelle Obama, das Comeback der Hoffnung.
Das war's von den Archiven über die Ausnahme Ex-First Lady in den USA. Ich bin Isabella Kohler und hoffe, es hat gefallen. Egal, ob sie als Wahlkampfrednerin ihren Mann unterstützte, tanzte, einen Gemüsegarten anlegte, um Kinder für gesunderes Essen zu begeistern oder sich für die Familien von Militärangehörigen und die Bildung von Mädchen einsetzte. Der willensstarken Optimistin Michelle Obama flogen und fliegen die Herzen der Menschen zu und bleiben kleben. Auf Social Media folgen ihr und ihrem Mann Millionen. Michelle, gleich auch unser Rausschmeißer. Danach singt die Queen of Soul Aretha Franklin auf Wunsch der Obamas bei der Amtseinführung im Jahr 2009 in Washington. Pathetisch, patriotisch, parteiisch. An diesem bitterkalten Wintertag vor 2 Millionen Menschen weltweit. My country it is of thee. Mein Land von dir ist's. Doch zunächst Michelle.
Das ist die Zeit, in der wir für Dinge aufstehen müssen, von denen wir tief im Herzen wissen, dass sie richtig sind. Nicht nur für unsere Grundrechte, sondern auch für Vernunft und Menschlichkeit. Für Grundwerte unserer Demokratie. Es ist an uns, daran zu denken, was Kamalas Mutter ihr gesagt hat. Sitz nicht nur rum und beschwere dich, mach etwas. Also, wenn sie über sie lügen, und das werden sie, müssen wir etwas tun. Wenn wir uns müde fühlen und uns fürchten, müssen wir uns wieder aufrichten, uns Wasser ins Gesicht spritzen und was? Etwas tun.